Big Show 662, Sportradio 360. Wir bringen uns nach Hause mit dem Tennisteil und ich freue mich, dass in dieser Woche Paul Häuser dabei ist, der Alexander Zverev zu seinem 6. Masters-Titel kommentiert hat. Servus, Paul.
Ja, servus. Grüß euch.
Und Uwe Semrau, der die deutsche Davis Cup Mannschaft, wie er uns vor ein paar Wochen mal verraten hat, zum ersten Davis Cup Titel kommentiert hat, im Radio damals. Servus, Uwe.
Servus.
Wir kommen gleich natürlich, wir kommen nach Rom, wir kommen auch nach Paris, aber wenn ich darf, es ist ja nicht so, dass man den Labour Cup, Uwe, zwingend ernst nehmen muss, aber ich denke, man muss ernst nehmen Andrew Agassi, der ab kommenden Jahr der Kapitän von Team Welt sein wird. Der Paul ist viel zu jung. Aber ich habe mal für TennisNet eine Umfrage in Auftrag gegeben und habe selbst auch teilgenommen. Da war die Frage, Uwe, wer sind die größten Legenden im Tennissport seit die Open Era begonnen hat, circa 1971 bis 73? Und ich habe auf Platz 1 Andrew Agassi gesetzt vor Björn Borg und Roger Federer. Bin ich verrückt, Uwe?
Also ich würde es mir genau umgekehrt wünschen, also Agassi auf 3, Roger 1 und Björn 2, aber so weit weg ist das nicht, denn es zählt ja das Gesamtpaket und darauf zielt ja deine Auswahl ab und ja, von daher, ja klar, ich glaube, man muss einige Funktionen des Lever Cup, muss man schon ernst nehmen.
Ja.
Und könnte sie vielleicht sogar adaptieren für den Davis Cup. Denn was da an Spaß, an Gemeinschaft, an übergreifender Kollegialität zu sehen ist, das gibt's eigentlich in keinem anderen Wettbewerb. Und deswegen finde ich schon, dass er auch seine Berechtigung hat.
Paul, ich weiß, du hast den, ich weiß gar nicht, überträgt Sky in diesem Jahr den Lever Cup, aber ich weiß, ihr habt den schon mal übertragen.
Wir haben ihn schon mal übertragen. Jetzt ist es, glaube ich, erstmal lange. Für lange Jahre bei Discovery, also bei den Kollegen von Eurosport. Ja, ich finde, der Labour Cup hat seine Berechtigung. Jetzt müssen sie sich echt was überlegen für diese Zeit, wenn Nadal jetzt aufhört, Djokovic dann womöglich auch. Aber gerade diese Legenden einzubinden und da, glaube ich, wird was passieren. Jetzt war es beim letzten Mal doch auch überhaupt nicht spannend. Da hat Team World ganz deutlich gewonnen. Das erwarte ich jetzt in diesem Jahr nicht, so wie die Europäer aufgestellt sind, dann auch mit Zverev. Nadal will ja dann in Berlin auch nochmal mitspielen. Aber ja, Agassi als Riesenlegende gehe ich auch mit. Für mich ist er jetzt nicht über Roger und auch nicht über Rafa, aber er hat nach wie vor, glaube ich, die beste Sportbiografie, die es gibt. Und das trägt ja auch zum Legendenstatus entscheidend bei. Open kann ich jedem nur empfehlen. Also nach wie vor finde ich da unangefochten weit oben. Und ja, jetzt soll in den nächsten Tagen soll dann auch der neue europäische Team-Captain ernannt werden, der Nachfolger von Björn Borg. Da können wir jetzt natürlich herrlich spekulieren. Ich erwarte schon Roger, muss ich sagen, dass er da jetzt diese Funktion übernimmt. Könnte natürlich aber auch, man könnte jetzt auch überlegen, wer passt vielleicht sogar noch besser zu Agassi. Ich meine, Federer und Agassi hatten ja dann auch ein paar Überschneidungen, hatten auch ein paar tolle Duelle. Ich erinnere mich an US Open Finals und ich glaube, die haben auch Indian Wells gegeneinander gespielt. Auch mal im Endspiel oder Miami war es. Aber Edberg würde an mir auch noch gut passen, habe ich mir gedacht. Oder Boris.
Ja, aber also da.
Das sind jetzt so die Kandidaten bei Team Europe.
Ja, ja, aber da, ich hätte auch auf Becker spekuliert oder über Becker spekuliert, Paul, aber da haben wir dann nächstes Jahr in San Francisco das Problem mit der Einreise. Dass das ja nach wie vor da ist. Ja, also es lässt sich.
Das kann ich verjähren.
Ja. Das kann sich, ja, vielleicht da bin ich juristisch nicht gut genug aufgestellt. So, jetzt gab's Jahre, wo der Romsieger Uwe dann auch in Roland Garros deutlich gewonnen hat. Allerdings hat dieser Romsieger damals Rafael Nadal geheißen, der halt alles auf Sand gewonnen hat in seinen allerbesten Jahren, die gar nicht so lange zurück sind. Wie viel Gewicht, Uwe, misst du dem Titel von Zverev in Rom bei?
Also, dass er auf den Favoritenschild gehoben wird, das ist mir ein bisschen zu viel, aber ich finde, er ist in der Liste der Anwärter, hat eine ganz starke Karte abgegeben. Und wenn ich mir das Machtvakuum da auf Sand gerade anschaue, sei es jetzt Verletzungen oder Probleme mit der Form von den Arrivierten, muss ich schon sagen. Jeden anderen, den du neben ihn stellst, der erhebt sich nicht oder der ist nicht ein paar Prozentpunkte vorn. Und ich finde, dass sich in diesem Frühjahr auch schon das Spiel von Zverev weiterentwickelt hat. Ne? Ohne jetzt dem Paul da vorzugreifen, finde ich, dass er derzeit die beste Rückhand spielt. Gar keine Frage. Unglaublich gut, wie er sich da bewegt und was er mit dem Schlag alles machen kann, sei es am Return, aber auch für die Spieleröffnung. Das ist grandios. Ich finde, dass er, genau wie Michael Stich in seinen besten Zeiten, die Vorhandschwäche gut kaschiert im Moment, indem er die Bälle näher an die Linien ranspielt als je zuvor. Das ist zwar nicht der ultimative Druck, das ist aber teilweise sehr genau, kurz, cross, kommen super Bälle, dann hat er überraschend ab und zu eine Vorhand die Linie entlang, mit der keiner rechnet und er fängt sogar noch an, Stops zu spielen. Das ist unglaublich, ja. Also selbst dieses Element kommt jetzt vor bei Zverev. Das hätte ich nie gedacht, dass er das nochmal hinkriegt. Aber er macht das in Situationen, wo es richtig ist. Und was noch dazu kommt, er hat sich in kritischen Situationen immer mit einem guten ersten Aufschlag befreit. Also wenn das kein Portfolio ist, um bei den French Open gut zu bestehen und vielleicht auch diese Fünf-Satz-Matches zu vermeiden, wo er ja in den Grand Slams oft gescheitert ist, dass er so ein Leck mitgeschleppt hat aus der dritten Runde, wo er 4,5 Stunden gespielt hat und dann eben 2 Runden später ausgeschieden ist, weil er sich da in diesem Spiel irgendwas geholt hat, leichte Zerrung oder was weiß ich. Also von daher sind es eine Fülle von guten Voraussetzungen, wie ich finde, die ihn, sagen wir mal, wenn er durch die erste Woche kommt, dann ist er in der ersten Liga auf den Sieg bei den French Open ganz vorne dabei.
Paul, ergänze bitte und ergänze auch vielleicht mit dem, ich fand Andrea Petkovic als Expertin wieder fantastisch am Wochenende.
Oh ja, ja, ja. Also das war ein Träumchen. Ich bin auch jetzt ziemlich angetan von der Analyse von Uwe. Also das ist schon ziemlich on point. Uwe sagt, er würde ihn jetzt nicht auf so ein Schild nach ganz oben setzen. Gleichzeitig kommt aber raus, dass das wirklich, also wer ist jetzt groß über Zverev? Und das, da können wir jetzt natürlich auch spekulieren. Ja, was ist denn mit den Top 3, die sich so als die Top 3 jetzt eigentlich herauskristallisiert haben? Ich rede von Sinner, Alcaraz und Djokovic. Jeder hat da seine Themen. Wenn wir wissen, Djokovic ist im Draw, dann gibt es natürlich viele, viele Argumente, um zu sagen, okay, erstmal ist Djokovic der Top-Favorit. Alcaraz, wenn er fit ist, bei den French Open, ich habe da schon das Gefühl, da muss man ihn auch zu den Top-Favoriten einfach zählen. So. Aber es gibt einfach große körperliche Fragezeichen. Der hat einfach zu wenig gespielt, jetzt auch in dieser Sandplatz-Saison. War Monte Carlo nicht dabei, konnte Barcelona nicht spielen. Madrid hat er gespielt, danach direkt wieder die Reaktion an Ellbogen. Moment, geht nicht. Und dann Rom ausgesetzt. Also da spricht schon auch dann viel für Zverev, auch im Best-of-Five-Format hat er gezeigt, wenn es auch mal gegen einen schwierigen Gegner geht, er findet Wege, dann diese Probleme zu lösen. Jetzt in Rom gab es ein Spiel, das er vielleicht sogar verlieren kann gegen Tabilo, der ihn wirklich gut bearbeitet hat. Und im ersten Satz hat er die Sterne vom Himmel gespielt. Und dann mit dieser Lefty-Vorhand ist er immer Longline gegangen in die Vorhand von Zverev rein. Wenn man Zverev schnell in die Vorhand spielt, dann gibt's schon immer wieder ein paar Dellen, immer wieder ein paar Timing-Probleme bei Zverev. Aber wie er es dann gemacht hat, über sein enormes Service. Und das ist halt dann, also wenn er so serviert, das ist halt auch die Frage, das ist immer auch diese Geschichte bei Zverev, so wie er jetzt serviert hat, das kannst du eigentlich nicht Woche für Woche durchhalten, aber wenn du so piekst und die Fitness so da ist, dann musst du den erstmal schlagen können. Der hatte Aufschläge im Schnitt 210, 215 km/h beim ersten, aber dann eine 80% Quote. Ja, da ist das Break eigentlich, das ist nicht möglich. So, also selbst für einen Djokovic wird es fast unmöglich, ja. Und deshalb würde ich schon sagen, er ist in einem Kreis. Er zählt für mich zu den Top 5 jetzt bei dem Turnier. Und von der Form, wenn wir jetzt sagen, einfach nur die Form, Power Ranking, schöner Modebegriff, Power Ranking, da würde ich ihn sogar auf die 1 setzen. Und dann vielleicht ein Tsitsipas dahinter, ja. Das wären jetzt meine Kandidaten, weil Kaspar Rüth hat mich jetzt auch nicht überzeugt. Der war zwar schon zweimal im French Open Finale, aber der liebt Paris, aber da sehe ich Tsitsipas und Zverev stärker. Und Djokovic Best of Five habe ich einfach so ein paar Bedenken und bin gespannt. Also es ist einfach vor dem Draw ganz, ganz schwierig zu sagen, aber in der Auslosung, es sind so viele Kandidaten, die dann auch mal jetzt in diesem Jahr richtig marschieren könnten. Die beiden Chilenen, Alejandro Tabilo und Jarry kommen mit breiter Brust rein. Und ja, wo landet Rafa Nadal? Was ist eigentlich mit Rafa Nadal? Ich habe jetzt zum Beispiel gehört, Trainingssatz gegen Korda hat er wieder gewonnen. Was bedeutet das? Wie viel kann man da rauslesen? So wie er in Rom gespielt hat, war er nicht wirklich, ja, nicht wettbewerbsfähig für das ganz große Konzert gegen Hubert Hurkacz. Das war eher schade, ja.
Tja, da muss ich aber sagen, da muss ich für Hubi eine kleine Lanze brechen, weil wenn jemand wirklich, wo man sieht, Jahr für Jahr besser wird, dann ist es der Hubi. Also trotzdem, ja, ich gebe dir natürlich recht. Ja, Uwe, die Gemengelage ist extrem schwierig. Djokovic spielt in dieser Woche in Genf und er sitzt in seiner Box. Seit ein paar Wochen ist es wieder amtlich. Gebhard Gritsch, der ihn ja dorthin gebracht hat, auch körperlich, wo er in seiner besten Zeit war. Jetzt ist Djokovic gestern 37 Jahre alt geworden. Ich never count him out. Er ist der Titelverteidiger in Paris. Aber ich habe in diesem Jahr ausnahmsweise auch mal meine Zweifel. Uwe, wie geht's dir mit Djokovic?
Also ich habe mir gerade eine Zusammenfassung von seinem Match gestern angeschaut. Ja. Also das war nicht prickelnd, muss ich wirklich sagen. Bis zu diesem Regen, der dann da kam und das abgebrochen wurde erstmal. Also ist schwierig zu sagen. Also da ist sehr viel Luft nach oben. Und ich wollte noch eins zu Rafael Nadal sagen. Ich habe das Gefühl, die Spieler haben vor seinem Topspin keine Angst mehr. Das ist das große Problem, das er hat. Also die Bälle kommen mit der gleichen Geschwindigkeit, aber die Spieler haben alle ein Konzept dagegen und nehmen den Ball früh auf Schulterhöhe, gehen dagegen. Das heißt, die werden gar nicht mehr nach hinten gedrängt. Und Rafa hat nicht mehr diese Optionen, dem Gegner das Spiel aufzuzwingen. Ich glaube, dass da auch die Garde der Jüngeren einfach einen Schritt weitergegangen ist. Ja. Und bei Joker ist es genauso. Also ich finde, ich vermisse so seine überraschenden Elemente, ne, was er letztes Jahr auch eingezogen hat. Bei 30-15 oder 40-30 ist er sehr oft mal auf den ersten Aufschlag mit einem Kick auch nach vorne gegangen, hat Serve und Volley gespielt und so weiter. Also diese ganzen Überraschungsmomente, die fehlen mir auch derzeit so in seinem Spiel. Ne? Und ich vermisse auch die Längenkontrolle, die er sonst immer hatte, ne? Aus jeder Position wirklich immer einen guten Ball zurückgespielt hat und auf einen kürzeren des Gegners gewartet hat, um dann drauf zu gehen. Also das ist alles nicht in der Reihe. Ne? Und ich wollte noch zu den Favoriten bei den French Open was sagen. Die treffen ja aufgrund der Setzliste alle erst später in der zweiten Woche aufeinander. Aber wir können es ja mal umdrehen. Was passiert denn, wenn ein Tabilo in der dritten Runde gegen Alcaraz spielt? Was passiert, wenn Dimitrov gegen einen Nadal in der ersten Woche spielt und so weiter? Ne? Also die sind ja erstmal jetzt im Zugzwang. Ja? Die haben keine ultimative Wettkampfhärte jetzt vor den French Open. Also die müssen erstmal ziehen und Zverev mit diesem Sieg im Rücken kann sich erstmal sicher sein seiner Qualitäten, die er dort gezeigt hat. Ne? Und von daher muss ich mich dem Paul ein bisschen annähern, was die Favoritenstellung da angeht. Aber ob Djokovic da selbst in den Top 5 im Moment dabei ist, wage ich fast zu bezweifeln, muss ich sagen. Und bei den anderen kenne ich einfach den aktuellen Sachstand bei Sinner und bei Alcaraz nicht, was die Fitness angeht. Aber das ist ein großes Fragezeichen, ja.
Ich gebe euch einen Spieler noch als Rausschmeißer, gegen den früh keiner spielen möchte, und das ist Jan-Lennard Struff. Ich glaube, wenn du Struff als Gesetzter in der zweiten Runde hast oder um Gottes Willen in der ersten Runde, niemand möchte Struff sehen. Struff hat gegen Tsitsipas sehr gut gespielt, fand ich in Rom. Er hat gegen Alcaraz in Madrid sehr gut gespielt. Er hat in München das Turnier souverän gewonnen am Ende des Tages dann, auch wenn Holger Rune im Halbfinale irgendwann nicht mehr wollte. Aber ich glaube, Paul, dass Struff, natürlich erste Runde Djokovic, wird er wahrscheinlich verlieren, erste Runde Zverev auch, aber ich glaube, dass Struff einer von denen sein kann, die wirklich extrem lästig sind.
100%. Und auch da, der hat sich auch nochmal gesteigert, einfach konsequent weiterentwickelt, was so, der hat immer Probleme auch mit dieser Quote Erste. Und das ist für Struff, für sein Spiel natürlich auch total entscheidend. Aber Struff ist als Gegner so fies, so schwer zu greifen, weil er dann auch mal konsequent Surfen Volley einstreuen kann, weil er das Spiel diktieren kann. Du hast nie das Gefühl, oh, jetzt kann ich hier selber über die Punkte bestimmen, sondern das Spiel liegt dann ganz schnell, wenn man nicht aufpasst, auch nur auf dem Schläger von Struffi. Und ja, Fitness scheint auch bei ihm bombastisch zu sein. Der ist in einer tollen Verfassung und jetzt hat er diesen ersten Titel da. München hat in Madrid gut gespielt, hat in Rom gut gespielt, hatte da eigentlich, finde ich, eher, ja, ist nur so viel raus aufgrund von Auslosungspech, aber war nah dran gegen Tsitsipas in Rom, nah dran, ganz nah dran gewesen gegen Alcaraz, war ja Tiebreak, dritter Satz. Also Struffi wirklich eine heiße Aktie, wie mein Kollege Stefan Hempel so gerne sagt. Und zu Nadal wollte ich noch ergänzen bei Uwe. Ich sehe das genauso. Da ist irgendwas natürlich, die haben Nadal über die Jahre besser dekodiert, genau angeschaut. Was muss ich machen mit diesem Steigen? Das ist nach wie vor auf Sand ganz schwierig. Wenn Nadal das Spiel vor sich hat, dann kommst du aus dieser Mühle trotzdem nicht mehr raus, auch heute noch. Aber er ist natürlich einige Prozentpunkte schwächer geworden, was die Defensive auch angeht. Nadal schafft es nicht mehr so leicht, aus so einer defensiven Position in die neutrale Position zurückzukommen. Wenn einfach dann ein bisschen Prozent an der Beinarbeit, an der Explosivität fehlt, ja, dann ist es einfach der Lauf der Dinge. Und das war bei Nadal schon zu beobachten. Ja, und mit Philipp Kohlschreiber hatte ich einen Nadal-Mensch, da hat Kohli gesagt, ja, achte mal nur auf die Beine, der springt auch nicht mehr so rein. Also so dieses ganz krass Explosive, dass er dann so in der Luft steht, auch bei manchen Schlägen, das ist auch nicht mehr da. Was ganz normal ist nach so einer Verletzungspause und nach diesen körperlichen Problemen. Aber das hat dann zur Folge, dass du natürlich dann auch nicht mehr diese Dominanz ausüben kannst. Ja.
So ist es.
Du musst dir dieser Dinge sicher sein. Ne, wenn du reinspringst in den Ballhaul, dann musst du dir sicher sein, dass das Timing stimmt. Ne? Weil du ihn einfach früher nimmst, ne? Und den Gegner dann ein bisschen in Zeitnot bringst. Aber das, ja, so ist es. Das kriegt er nicht mehr so hin.
Das kriegt er nicht mehr so hin. Das kann natürlich. Also wenn es mal klickt bei Nadal, dann ist es halt immer noch Roland Garros. Ja, und dann ist er natürlich, also das macht es ja jetzt so spannend im Draw, aber mir fehlt die Fantasie, dass er jetzt dann auch, weil so viele körperliche Fragezeichen da waren, dass er jetzt Best of Five wirklich tief gehen kann, einen tiefen Run ansetzen. Man würde es ihm wünschen, das wäre natürlich dann auch ein toller Abschluss, großer Court, großer Gegner. Und so geht es dann bei dem French Open für ihn zu Ende. Das Schöne ist, er hat in diesem Jahr dann nochmal eine Chance in Paris, nochmal Roland Garros bei Olympia. Insofern finde ich, kann das eigentlich entspannt angehen. Und vielleicht noch abschließend ein Satz zu Dominic Thiem. Das waren tolle Bilder, aber es war halt eben die Quali. Zweite Runde Quali und einfach auch im Nachtrag zur Sendung letzte Woche, da habe ich es leider nicht geschafft, das habe ich verbaselt. Aber da muss ich schon sagen, das ist ein Fauxpas der Veranstalter. Das ist auch ein Fehler im System, dass solche verdienten Spieler die Wildcard bei den Grand Slams im Moment nicht bekommen. Und da muss man, finde ich, einfach mal ran. Da tun sich auch die Grand Slams keinen Gefallen. Das ist an den Zuschauern vorbei. Auch wenn Dominic Thiem das Thema eigentlich selber kassiert hat und gesagt, nee, für mich gar kein Stress. Ich hatte viele Chancen, mich hier im Ranking nach oben zu arbeiten und dann wäre ich im Hauptfeld gewesen. Das habe ich verpasst. Insofern schon okay. Der ist halt so bescheiden. Der will dann gar nicht diese Extrawurst, ja. Trotzdem hätte er sie aus meiner Sicht absolut verdient gehabt. Der war zweimal im Finale. Der hat in den letzten Jahren mit die größten Matches bei diesem Turnier geliefert. War der Prince of Clay und der kriegt keine Wildcard. Also da stimmt was nicht. Und ja, trotzdem haben sie es jetzt auf Social Media schön gemacht und der hat seinen Applaus bekommen. Aber eben der Quali ist trotzdem aus meiner Sicht komplett falsch.
Großes Thema, Paul.
Ist vielleicht auch ein... Bitte. Ja, ist vielleicht auch ein Spannungsbogen, den man an anderer Stelle mal diskutieren muss, wie das Verhältnis der Grand Slam-Veranstalter zur ATP und der WTA da im Moment läuft. Also da,
ja.
Ne,
ja.
Das ist in dem Gesamtkontext vielleicht zu sehen.
Ja, also auch wenn man sieht, es hat Naja, okay, das Wildcard-Thema ist viel zu groß. Danke, Uwe. Danke, Paul. Danke an alle anderen, die dabei waren in der Big Show 662. Wir hören uns kommende Woche wieder. Wie und warum, das werden wir dann sehen. Ich bin in Paris. Ich freue mich drauf.